Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Britta Fecke, guten Morgen. Vor dem G7-Gipfel empfängt der französische Präsident Macron seinen russischen Amtskollegen Putin. Ob das schon ein Zeichen der Annäherung ist, fragen wir zu Beginn der Sendung. Außerdem erinnern wir an in Europa heute an das paneuropäische Picknick, die erste Massenflucht von Ungarn nach Österreich heute vor 30 Jahren, und beschreiben zum Schluss der Sendung das Projekt Grand Paris. Eine Stadt baut um. Frankreich hat derzeit den G7-Vorsitz inne und ist Gastgeber des G7-Gipfels diese Woche in Biarritz. Russland wurde unter anderem wegen der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim aus dem Kreis der führenden Industrienation ausgeschlossen. Und die G8-Gruppe wurde wieder zur G7. Doch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat mehrfach für einen engeren Austausch mit Russland geworben und setzt auch im europäischen Kanon gerne eigene außenpolitische Akzente. Deshalb empfängt er seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin heute, kurz vor dem G7-Gipfel, in seiner Mittelmeerresidenz vor Brégançon an der Riviera. Ob diese Begegnung schon als Zeichen der Wiederannäherung interpretiert werden kann, hat Deutschlandfunk-Korrespondent Jürgen König hinterfragt.
Ein Arbeitsbesuch des russischen Präsidenten sei dies, hieß es aus dem Élysée, um den Kontakt zu pflegen, um in Ruhe und weitgehend abgeschottet von der Öffentlichkeit die anstehenden Probleme besprechen zu können. Gerade vor dem Hintergrund des bevorstehenden G7-Gipfels sei es wichtig, diese Initiative Russland gegenüber zu ergreifen, ließ Macrons Beraterkreis verlauten. Man sei nicht naiv, man befürworte die EU-Sanktionen gegenüber Russland, gleichwohl müsse man aber die Tür Russland gegenüber offen halten. Russland sei ein Nachbar und ein überaus wichtiger. Das war schon immer die Haltung Emmanuel Macrons. Von Beginn seiner Präsidentschaft an pflegte er regelmäßige Kontakte zu Wladimir Putin und hielt sich dabei mit klaren Worten nie zurück, wie etwa bei Putins Besuch im Schloss von Versailles im Mai 2017. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte Macron:
J'ai rappelé au président Poutine l'importance de plusieurs sujets.
Ich habe den russischen Präsidenten Putin an einige Themen erinnert, die auf besondere Weise unsere Wertvorstellungen berühren. Der Respekt gegenüber Minderheiten gehört dazu, ebenso die Meinungen der Zivilgesellschaft. Wir haben das Thema der LGBT in Tschetschenien angesprochen, wie auch den Fall einiger Nichtregierungsorganisationen in Russland. Dass ein russischer Präsident von einem Amtskollegen öffentlich und unumwunden an die Rechte von Lesben und Schwulen, Bisexuellen und Transgender in seinem Land erinnert wird, empfanden nicht wenige der russischen Medienvertreter in Frankreich als ungeheuerlich. Umgekehrt wurde es in Russland als diplomatischer Erfolg Putins gefeiert, dass Emmanuel Macron 2018 eine Einladung zum St. Petersburger Dialog folgte, einem Wirtschaftsforum, an dem seit 2014, dem Jahr der russischen Annexion der Krim, kein westlicher Staats- oder Regierungschef mehr teilgenommen hatte. Mit französischen Vertretern von über 50 bilateralen Wirtschaftsabkommen war Emmanuel Macron nach St. Petersburg gereist. Wladimir Putin würdigte seinen Gast, unterstrich die engen Handelsbeziehungen. Frankreich ist unser traditioneller Partner, mit dem wir gegenseitig gewinnbringende Beziehungen schätzen. Wir versuchen, sie weiterzuentwickeln, unterstützen gemeinsam mit Präsident Macron einen intensiven Dialog und tauschen oft unsere Gedanken und Meinungen telefonisch aus. Französische Unternehmen beteiligen sich aktiv an der Förderung von Flüssigerdgas und an anderen Großprojekten. Der Atomkonzern Rosatom deckt seinerseits 25% des französischen Bedarfs an Uranbrennstoff. Mit öffentlicher Kritik hielt Emmanuel Macron sich in St. Petersburg zurück und setzte doch einen deutlichen Akzent, als er, nachdem Wladimir Putin auf der abschließenden Pressekonferenz 18 Minuten lang gesprochen hatte, seinerseits 36 Minuten lang redete, was auf russischer Seite zunehmend ungläubiges Stirnrunzeln und Nervosität hervorrief. Selbstbewusst tritt Macron auf, und er dürfte es auch heute im Fort Brégançon tun. Dürfte etwa Präsident Putin dazu drängen, auf die Dialogangebote des ukrainischen Präsidenten Selenskyj einzugehen und die Gespräche nach dem Normandie-Format neu zu beleben. Den bestehenden Atomvertrag mit dem Iran wollen Frankreich wie Russland beibehalten, wollen im Moment vor allem den Konflikt zwischen dem Iran und den USA eindämmen. Im Syrienkrieg akzeptiert Frankreich die Führungsrolle, die Russland eingenommen hat, erwartet im Gegenzug aber, dass Russland auch die Interessen Europas und seiner Partner berücksichtigt. Auch die Handelspolitik des Donald Trump und die Vorgänge in Hongkong dürften angesprochen werden, wie auch die Demonstrationen in Moskau. Man führe un dialogue très clair, heißt es immer wieder aus dem Élysée, Klartext werde geredet. Und auch Putin bezeichnete die Gespräche mit Macron mehrfach ausdrücklich als sehr offen, was in der Sprache der Diplomaten auch heißen kann, dass es offen ausgetragenen Streit gegeben hat.
Im Vorfeld des G7-Gipfels in Biarritz empfängt Emmanuel Macron heute seinen russischen Amtskollegen. Jürgen König berichtete. Ungarn war das erste Land des Ostblocks, das heute vor 30 Jahren seine Grenze zum Westen öffnete, wenn auch nur kurz. Knapp 3 Monate vor dem Fall der Berliner Mauer sind rund 700 DDR-Bürger von Ungarn nach Österreich geflohen bei einer kleinen grenzüberschreitenden Zusammenkunft, dem paneuropäischen Picknick. Diese erste Massenflucht nahe Sopron gilt als Meilenstein auf dem Weg zur deutschen Wiedervereinigung. Dazu Angela Merkel in ihrem wöchentlichen Podcast.
Es hat dazu geführt, dass wir insgesamt aber eine neue europäische Entwicklung hatten, sozusagen die Einigung Europas und die Überwindung des Kalten Krieges. Und dies hat zu einer großen neuen Partnerschaft mit den Ländern Mittel- und Osteuropas geführt, die wir heute gemeinsam in der Europäischen Union und in der NATO leben können.
Heute erinnern Bundeskanzlerin Merkel und der ungarische Regierungschef Viktor Orbán gemeinsam an diese erste Grenzöffnung vor 30 Jahren nahe Sopron. Wie sich die Teilnehmer von damals erinnern, das schildert Andrea Bär aus Ungarn.
Mittagszeit im Restaurant Regi Vigado in Debrecen. Die hintere Terrasse ist geschlossen, bedauert Maria Filip. Denn dort hat das oppositionelle Ungarische Demokratische Forum vor 30 Jahren die Idee, ein paneuropäisches Picknick zu machen, an der ungarisch-österreichischen Grenze bei Sopron. Maria Filip ist damals Ingenieurin bei einer Baufirma. Sie organisiert das Picknick von Debrecen aus mit und das ist gar nicht so leicht. Es gab ein Telefon. Mit dem einen Telefon konnten wir nur im Umkreis der Stadt anrufen. Ich konnte auch nicht in Sopron anrufen. Aber wir sind erfinderisch gewesen und haben eine Leitung geklaut. Aber das hat gedauert. Auch 30 Jahre später strahlt Maria Filip, wenn sie erzählt, wie sie das paneuropäische Picknick in wenigen Wochen auf die Beine stellen. Zwischen 20 und 25.000 Menschen drängen sich ab 15 Uhr an der Grenze und Maria Filip kommt deswegen zu spät. Doch die Deutschen sind pünktlich, meint sie, denn rund 600 DDR-Bürger überqueren am 19. August die Grenze Richtung Österreich.
Ich kann es noch gar nicht fassen, dass ich hier bin. Ich bin eben mit dem Bus hier vorne ausgestiegen, direkt von Sopron und hier rüber.
Nur eine Handvoll ungarischer Grenzpolizisten beobachtet die größte DDR-Flucht seit dem Mauerbau und schreitet nicht ein. Kein Zufall, erzählt der damalige ungarische Ministerpräsident und Reformsozialist Miklós Németh. Ich habe den Jungs bei einem Treffen gesagt, sie sollen die Truppen jetzt bitte von der Grenze zurückziehen. Der Kommandeur hat dann Folgendes angewiesen. Der Ministerpräsident will im Umkreis von 5 bis 8 Kilometern an der Grenze keine Maschinengewehre. Und alle Truppen sind in den Kasernen geblieben. Schon seit Anfang Mai 1989 baut Ungarn schrittweise die rund 270 Kilometer langen Grenzanlagen ab. Und Miklós Németh fragt nach, beim damaligen sowjetischen Generalsekretär Michail Gorbatschow. Er hat mich den Satz gar nicht beenden lassen und sagte Miklós, so mit russischem Akzent. Solange ich auf diesem Stuhl hier sitze, darf sich 1956 nicht wiederholen. Das war mir die allerwichtigste Botschaft. Denn damals schlug die Sowjetunion die ungarische Demokratiebewegung brutal nieder.
Und das ist DDR-Leute, das ist unsere Redaktion.
Marta Pio vertieft sich in ihre Fotos. Der Sommer 89 gehört für die Journalistin mit zur besten Zeit ihres Berufslebens, wie sie sagt. Als Fernsehkorrespondentin fürs ungarische Staatsfernsehen in Westungarn berichtet sie auch über das paneuropäische Picknick. Ich hatte auch einen Kollegen fürs Licht dabei. Und als wir die Berichte an der Grenze gedreht hatten, ist er immer hin und her spaziert. Und er meinte ganz glücklich, ich bin jetzt schon 36 Mal über die Grenze gegangen, ohne Pass. 30 Jahre nach dem paneuropäischen Picknick denken viele der damaligen Organisatoren sehr unterschiedlich über Ungarn und Europa. Die Erfahrung missen möchte aber wohl keiner von ihnen, auch die damalige Mitorganisatorin Maria Filip nicht. In der Geschichte spricht man nicht über Vergangenheit. Was wäre, wenn etwas anders gelaufen wäre? Das ist für mich kein Thema. Wir haben keine Angst gehabt, aber ich wusste, dass es ein Risiko gibt. Und ich war dafür verantwortlich, dass dort niemand verletzt wird. Ich spreche über den Durchbruch. Die Ostdeutschen sind ein Risiko eingegangen. Wir konnten gar nichts riskieren, denn wir haben ja nichts gehabt.
Heute erinnern Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ungarns Regierungschef Viktor Orbán gemeinsam an die erste Grenzöffnung vor 30 Jahren nahe Sopron. Der Festakt beschränkt sich allerdings auf einen Gottesdienst. Paris ist eine Weltstadt, aber keine große, wenn sie allein in Zahlen vermessen wird. Gut 2 Millionen Menschen leben in der französischen Hauptstadt auf einer Fläche von 105 Quadratkilometern. Andere Metropolen wie Madrid, Moskau oder London sind um ein Vielfaches größer. Die Folge: der Wohnraum in Paris wird immer teurer, die Straßen immer voller. Das bremst auch die Entwicklung der Stadt. Deswegen hat der damalige Staatspräsident Nicolas Sarkozy schon vor 12 Jahren die Stadterweiterung zum Chefthema erklärt. Paris und seine Vororte sollen zu einem Großraum verbunden werden. Das Projekt Grand Paris beschäftigt uns diese Woche in Europa heute. Zu Beginn gehen wir in den Untergrund. Bettina Kaps berichtet.
Der Parc Robespierre liegt in einem Wohnviertel von Bagneux, einer Stadt im Großraum Paris. Aber wo früher Bäume wuchsen, ragt jetzt ein Kran in den Himmel. Eine Anlage für Spritzbeton, Förderbänder, ein Sammelbecken für den Erdaushub und Bürocontainer sind in den ehemaligen Park gezwängt. Mittendrin gähnt ein Loch. Der Schacht führt 45 Meter in die Tiefe, sagt Lucie Houssin von der Baufirma Vinci.
Wir sind hier auf der Linie 15 Süd des Grand Paris Express. Auf dieser Baustelle ist unsere Tunnelvortriebsmaschine im Februar gestartet. Sie hat bisher 270 Meter gebohrt. Es bleiben noch 3,7 Kilometer. Wenn alles klappt, kommen wir im Sommer 2020 in Fort-Dissy-Vanves-Clamart an.
Die Metrolinie 15 ist das Herzstück des riesigen Infrastrukturprojekts Grand Paris Express. Sie wird Paris 10 Kilometer außerhalb der alten Stadtgrenze umrunden und dabei alle bestehenden Linien, die sternförmig ins Zentrum führen, verknüpfen. Heute müssen die Bewohner für den Weg von einer Vorstadt zur nächsten oft das Auto nehmen. Auch deshalb erstickt der Großraum im Verkehr. Aber bevor das Transportsystem mit insgesamt 4 neuen Metrolinien fertig wird, laut Planung im Jahr 2030, sorgen unzählige Baustellen für noch mehr Staus. Auch die Menschen in Bagneux müssen allerhand ertragen.
Wir transportieren den Aushub mit Lastwagen weg. Dafür brauchen wir 130 Lkw pro Tag. Außerdem liefern uns täglich 30 Lastwagen Betonteile für die Tunnelwand.
Tunnelführer Romain Amoreau fährt mit dem Aufzug in die Tiefe und läuft in die Röhre hinein. Die Steuerkabine der Tunnelbohrmaschine liegt kurz hinter dem riesigen Bohrkopf mit der Förderschnecke. Amoreau blickt prüfend auf die vielen Monitore an der Wand, verschafft sich einen Überblick über alle Vorgänge der 100 Meter langen Maschine.
Wir müssen jetzt noch ungefähr 80 Zentimeter bohren. Die Nachtschicht hat nur 1,20 Meter geschafft, weil es zu einem Stau kam auf dem Förderband. Wir haben alles frei bekommen. Alle 2 Meter machen wir einen Stopp. Dann setzt die Maschine einen neuen Betonring.
Romain Amoreau arbeitet erstmals mit einer solchen Hightech-Maschine. Neben ihm steht David Dubois, sein Ausbilder. Der 38-Jährige hat schon Tunnel in London, Budapest und Katar gebohrt. Er blickt prüfend auf das Transportband neben der Steuerkabine, wo der Aushub befördert wird. Begutachtet die Konsistenz der Erde.
Paris ist wie ein Schweizer Käse, voller Löcher. Die wurden zwar prinzipiell mal aufgefüllt, aber wir müssen trotzdem mit Überraschungen rechnen. Alte Brunnenschächte, vergessene Probebohrungen, Überbleibsel von ehemaligen Steinbrüchen. Es kann jederzeit einen Druckabfall geben. Wir haben keine Kamera, mit der wir das Gelände sehen können.
Während sich die Maschine wie ein Maulwurf durch den Untergrund wühlt, hält Bernard Catelin die Gesamtplanung im Blick. Der Manager ist Vorstandsmitglied der staatlich eingesetzten Société du Grand Paris, die den Bau des Grand Paris Express verwirklicht. Die Firmenzentrale ist in der Pariser Vorstadt Saint-Denis angesiedelt, wo gleich 2 neue Metrolinien entstehen.
Das Projekt ist außergewöhnlich, angefangen bei der Größe. Wir werden 200 neue Streckenkilometer bauen mit 68 Bahnhöfen. Wir verdoppeln also das bestehende Verkehrsnetz von Paris. Überall dort, wo neue Bahnhöfe entstehen, sollen sich die Städte entwickeln und verdichten. Der Grand Paris Express ist das Vehikel für die Verwandlung einer ganzen Region.
Im Großraum Paris sollen jedes Jahr 70.000 neue Wohnungen gebaut werden, viele davon in den neuen Bahnhofsvierteln. Die Pariser Jahrhundertbaustelle hat schon einige Turbulenzen hinter sich. 2017 wurde das Projekt vorübergehend auf Eis gelegt, weil die Projektkosten von 25 Milliarden auf 35 Milliarden Euro stiegen. Dann gab es Ärger, weil der Zeitrahmen gesprengt wurde und nun einzelne Streckenabschnitte nicht, wie versprochen, 2024 zur Olympiade in Paris fertig werden, sondern erst 6 Jahre später. Aber inzwischen gehe es in Riesenschritten voran, sagt Catelin.
2 der 4 neuen Metrolinien sind im Bau. Wir haben über 100 Baustellen in Betrieb. Die Arbeiten sind jetzt überall im Großraum Paris sichtbar.
9 Tunnelbohrer graben sich derzeit durch den Pariser Untergrund. Nächstes Jahr sollen es sogar 20 sein. Eine Herausforderung ist auch die enorme Tiefe. 2 der 9 Bahnhöfe werden 50 Meter unter der Erde liegen. Auch in London ist eine große Regionalbahn im Bau. Ihre Eröffnung musste jedoch kurzfristig um 2 Jahre verschoben werden. In Paris haben nun externe Prüfer davor gewarnt, dass die Kapazitäten der Baufirmen möglicherweise nicht ausreichen, um so viele Baustellen gleichzeitig zu bewältigen. Bernard Catelin beunruhigt das nicht.
In aller Bescheidenheit, weil es immer Störfälle geben kann. Beim Start im Jahr 2010 war Grand Paris ein weißes Blatt. Nur 9 Jahre später stecken wir voll in den Arbeiten. Heute liegen wir gut in der Zeit. Wir können optimistisch sein.
Von der Pariser Jahrhundertbaustelle berichtete für uns Bettina Kaps.
Gleich erwartet Sie hier im Deutschlandfunk nach den Nachrichten mein Kollege Gerald Bayroth mit der Sendung Tag für Tag. Dort geht es unter anderem um ein Treffen von rund 1000 Religionsvertretern in Lindau zur Weltkonferenz der Religionen für den Frieden. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.